Meine Lesung.
Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Wir sind heute zu Gast auf der Buch Berlin und live in der Lesung von Henry Spiedwe.
Ja, herzlich willkommen zur Lesung. Ich bin Henry Spiedwe. Sie sind im richtigen Raum. Ich bin aus Berlin, bin hier geboren und groß geworden oder am Rand von Berlin, allerdings sehr viel unterwegs gewesen, viele Jahre nicht in Berlin gelebt, in Brüssel studiert, in Köln gewesen, Aachen, Frankfurt, und habe mir danach immer Arbeitgeber ausgesucht zum Broterwerb, die mich an die entlegensten Orte der Welt geschickt haben. Das ist ein guter Teil des Fundaments der Geschichten, die ich schreibe. Das sind kurze Geschichten in sich abgeschlossen, die es dann einzeln gibt, teilweise auch auf der Webseite erscheinen, aber eben auch in Büchern dann gesammelt. Angefangen hat das vor über 15 Jahren in Brüssel, als ich mal ein halbes Jahr gebraucht habe, um polizeilich mich zu melden. Also 6 Monate immer wieder im Einwohnermeldeamt verbracht habe, was an sich schon eine Fortsetzungsgeschichte war, die als Blog irgendwann ich einfach ins Internet gestellt habe, und daraus entstanden sind dann die ersten Geschichten, das erste Buch und so weiter. Es gibt einen Podcast von mir, der heißt Der Lieblingsspießer. Den finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt verschiedene Bücher, die gibt es in jedem digitalen und jedem analogen Buchhandel. Ich sag bei den Geschichten, die ich gleich lese, immer noch dazu, aus welchen Büchern die sind. Also ich lese aus 2 Büchern gleich was vor. Und mein Stand ist hier im Gang mit dem schönen Namen Sonnenallee. Und die erste Geschichte, die ich lesen werde, ist eine Geschichte aus Brüssel. Ich habe überlegt, ob ich die Einwohnermeldeamtsgeschichte vorlese. Die dauert aber so lange, da wäre die Lesung direkt vorbei. Es war eine lange Leidensgeschichte, aber einen kurzen Einblick in das Leben in Belgien gibt folgende Geschichte, die da heißt Wurmloch im Schwimmbad, erschienen in dem Buch Störung im Betriebsablauf. Einstein war nie in Belgien, da bin ich mir sicher. E ist gleich mc zum Quadrat. Irgendwo in dieser Formel steht, dass Reisen in die Vergangenheit nur möglich sind, wenn sich 2 verschiedene Bereiche der Raumzeit durch Wurmlöcher verbinden. Wo genau das in dieser kurzen Formel steht, kann ich Ihnen nicht sagen. Bin leider nur Betriebswirt, kein Astrophysiker. Aber Einstein, der war einer. Und der hat kundgetan, dass solche Wurmlöcher nur bei extrem hoher Konzentration von hypothetischer Materie mit negativer Energiedichte stabil zu halten sind. Dummerweise hat sowas noch niemand beobachtet. Bis ich kam. Die innerhalb Brüssels autonome Kommune Skarbeek unterhält, wie jeder Stadtteil, natürlich ein eigenes Fußballstadion. Gut, das von Skarbeek hat schon bessere Tage gesehen, aber immerhin. Und ein kräftig subventioniertes öffentliches Schwimmbad. Logisch. Neptunium. Warum auch nicht? Die Schilder leuchten überall. Es ist Dienstag, ich habe keine Uni, also nichts wie hin. Am Eingang begrüßt uns, wie überall in Belgien üblich, die Büste des Erbauers. Unter dem üblichen Hoch auf den grandiosen Stadtvater steht das Jahr der Eröffnung, 1953. Darunter erweitert und umgebaut, 1957. Darunter nichts mehr. Es hätte uns Warnung genug sein sollen, denn dieser Eingang, verehrte Leser, ist ein Wurmloch. Und ich bin mir ganz sicher, diese Büste ist die vorher noch nicht beobachtete Materie mit negativer Energiedichte, die hier alles zusammenhält. Für Skarbeker kostet der Eintritt 2,25 Euro, für andere Belgier und Ausländer 2,50 Euro. Und obwohl ich eine vorläufige Meldebescheinigung des Königreichs Belgien in der Tasche habe, zahlen wir zurzeit lieber 5 Euro. Ich habe keine Lust, Formulare auszufüllen und meinen Ausweis zu zeigen. Und der Stadtkasse tut das bestimmt auch sehr gut. Beim Gang zur Umkleide bemerken wir schon, dass alles nun etwas altertümlich aussieht. Aber für den Preis kann man da nichts sagen. Ein Beamter weist uns eine Kabine zu. Es gibt keine Schlüssel, nur Kabinennummern. Die merkt sich der Beamte zu jedem Gesicht und schließt für jeden Besucher immer auf und zu. Ich trete heraus und werde abrupt gestoppt. Pas de short, pas de short. Keine Shorts, Monsieur. Wie mein? Er zeigt auf mein Beinkleid. Pas de short, s'il vous plaît. Meine etwas länger gehaltene Badehose, in dezentem Schwarz, widerspreche der Badeordnung von 1957. Das stehe doch am Eingang. Kopfschütteln. Man könne entsprechendes Material an der Kasse entleihen. Gehe zurück auf Los. Die Beamtin an der Kasse führt ein längeres privates Telefonat. Ich habe Zeit und betrachte noch ein wenig die Vergangenheit. Stil echt eingerichtet, denke ich mir. Telefon mit Wählscheibe, dickem Hörer, verheddertem Kabel. Graugelbe Tapeten mit Blümchen, braune Fliesen, antiquierte Schrift. Au revoir, spricht's endlich ins Telefon. Ich würde gerne eine Hose entleihen, Madame. 1 Euro bitte. Ich bezahle. Sie schaut mich an. Noch was? Ja, bien sûr, Ihren Personalausweis natürlich auch. Wozu auch immer sie den nun wieder braucht. Sie gibt mir eine Hose. Ich entfalte das edle Stück von 1957. Welche Größe ist das? Wir haben hier keine Größen, Monsieur. Ich schaue an mir herab. Dass das edle Textil vor einer Stunde noch von einem Erstklässler benässt wurde, stört mich ja nicht. Aber ich habe Angst. Angst, die Hose zu zerstören. Ich schaue an mir herab, dann die Dame an, solange bis sie sich bequemt, sich selbst leicht aus ihrem 57er Stuhl zu erheben und zu schauen. Sie hat ein Einsehen und tauscht meine Erstklässlerhose gegen eine Viertklässlerhose. Wahrscheinlich hatte sie auch Angst um ihren Bestand. 57er Hosen sind schwer zu bekommen außerhalb dieser Mauern. Nun habe ich realistische Chancen, in die Hose zu kommen. Haben Sie auch Mützen? Fragt sie darauf. Mützen? Ja, Mützen. Mützen sind auch Pflicht. Ja, logisch. Wir sind 1957. Ich male mir kurz aus, was passiert wäre, wenn das Schwimmbad von 1927 wäre. Wahrscheinlich Ganzkörperbadeanzug für Männer und Geschlechtertrennung. Eine Badekappe für Madame und eine für Monsieur macht 2 Euro und ihren Personalausweis. Ich trete aus der Kabine. Meine Bademütze ist viel zu klein und sitzt eher wie eine Kipper. Man hat es so gewollt. Sie ist schwarz-gelb gestreift. Meine Hose bedeckt mit Mühe das Allernötigste und ist vor 40 Jahren mal blau gewesen. Meine Freundin hat zu ihrem pinkfarbenen Bikini, den sie komischerweise tragen darf, eine neongrüne Mütze erwischt. Voll Latex, muss eine Neuanschaffung sein. Endlich ab ins Bad. Duschen ist obligatorisch vor dem Bade, mahnen auf den nächsten Metern Dutzende 1957 handgemalte Schilder. Die Duschen stehen offen und mitten in der Halle. Keine Abtrennung. Nacktduschen fällt also aus. War 1957 wohl noch nicht in Mode. Ich muss daran denken, meine Großmutter danach zu fragen. Wir laufen erst einmal daran vorbei und bestaunen den Rest. 3-Meter-Turm und Rutsche scheinen außerhalb dieses Bereichs der Raumzeit zu liegen. Sie sind wegen Baufälligkeit vorübergehend außer Betrieb. Es gibt 6 Bahnen. Etwa 5 Schulklassen üben das Schwimmen, jede in einer extra abgetrennten Bahn. Die Lehrer geben stimmlich ihr Letztes vom Beckenrand. Schwimm ordentlich, sonst komme ich dir hin. Anne Manuel, lass das. Luca, du kommst sofort hierher. Es sind mehr als genügend Bademeister vorhanden, aber es ist gerade Plauschzeit. Das Betriebsklima ist, wie überall in Belgien, hervorragend. Nachdem wir einige Minuten teilnahmslos, ich möchte sagen apathisch, am Beckenrand sitzen, trauen wir uns doch zu den Duschen. Schnell an der 57er Schnur gezogen und das Wasser fällt vom Himmel. Das Treiben immer im Blick, schwimmen wir schnell eine Bahn, damit wir wenigstens nass werden. Ab zurück in die Kabine, aufschließen lassen, umziehen, Leihsachen abgeben, Ausweis abholen, durch das Wurmloch nach Hause und nie mehr wiederkommen. Zumindest nicht während der Schulzeit und nicht, bevor wir nicht eigene, geeignete Textilien erworben haben. Irgendwo im Jahr 1957. Könnte einer von Ihnen, geneigte Leser, mich vielleicht beim Nobelpreiskomitee für die nächstjährige Auszeichnung im Bereich Physik vorschlagen? Immerhin habe ich ein Wurmloch entdeckt. Dieses kann lundi au vendredi, also Montag bis Freitag, von 8 bis 19:30 Uhr, sowie am Sonntag von 9 bis 18 Uhr von jedermann in der Rue de Jérusalem, Brüssel-Skarbeek, Belgien, besichtigt werden. Die Geschichten oder alle Bücher haben im Prinzip den Untertitel Geschichten vom Reisen, Unterwegssein und Ankommen. Und genauso ist das thematisch auch. Es gibt einiges wirklich auf Reisen, also im Ausland. Einiges ist unterwegs, wie dieses Schwimmbad. Und einiges findet auch ganz normal zu Hause statt, was nicht immer weniger absurd ist. Ich hätte dann für Sie eine Geschichte von Schweineohren, erschienen im Buch unter Wechselstellung, die Wechselstellung unter Kollegen, und das geht so. Das Bundesfinanzministerium überrascht mich immer wieder. So landete neulich ein Rundschreiben bei mir, das unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder eine Entscheidung getroffen worden sei. Allein dieser Satz ist doch toll. Bezugnahme auf ein Ergebnis von Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder. Da sitzen vor meinem geistigen Auge also Vertreter der obersten Finanzbehörden aller 16 Länder an einem Tisch und beraten über etwas. Ich nehme an, es wird deutlich mehr als einen Vertreter pro Bundesland gebraucht. Und die reisen am Vorabend an, schlafen in exquisiten Hotels, werden bewirtet in einer der Landesvertretungen, gründen verschiedene Arbeitsgruppen, vertagen sich, fahren nach Hause, lassen Studien ausarbeiten. Selbst in unserer kleinen Firma mit ein paar tausend Mitarbeitern würde das ja schon so laufen. Die Kosten dürften sich also in die Hunderttausende summieren. Aber nun, vermutlich wurde dafür das Land gerettet. Da bekommt man doch direkt Lust weiterzulesen, worum es wohl gehen mag. Stresstest der Banken, Abwehr einer neuen Finanzkrise, Rettungsroutine für kriselnde Eurostaaten, Schwarzgeldaffäre von Uli Hoeneß. Na, es gilt nun nach langen Beratungen endlich Folgendes. Genießbare, getrocknete Schweineohren, Schlachtnebenerzeugnis, auch wenn als Tierfutter verwendet, werden gemäß der Verordnung EG 1125/2006 in der Unterposition 0210-9949 des Zolltarifs eingereiht. Umsätze mit diesen Erzeugnissen unterliegen dem ermäßigten Steuersatz. Getrocknete Schweineohrenschlachtnebenerzeugnis, die nicht für den menschlichen Verzehr geeignet sind, werden hingegen der Unterposition 0511-9990 des Zolltarifs zugewiesen. Umsätze mit diesen Erzeugnissen unterliegen dem allgemeinen Steuersatz. Sie müssen nun, wenn Sie getrocknete Schweineohren an Ihre Vierbeiner verfüttern, immer erst prüfen, ob die Öhrchen theoretisch auch für den Menschen genießbar wären. Dann können Sie den korrekten Mehrwertsteuersatz bestimmen. Genau mein Humor. Daraufhin habe ich in diesem Buch ein Quiz für Sie angelegt, das Sie dann, nachdem Sie das Buch erworben haben, zu Hause nacharbeiten können. Ich werde mal zwei, drei Dinge hier zum Besten geben und mal testen, wie Ihr Mehrwertsteuerwissen so ist. In Deutschland gibt es zwei Steuersätze, 7% und 19%. Blumen und Blüten frisch. Jemand einen Tipp? Sehr gut. Blumen und Blüten getrocknet? 19, sehr gut. Ja, also Blume stirbt, höhere Mehrwertsteuer. Ja, jetzt passen Sie mal auf. Pferde. Falsch. Pferde 19%. Wir machen erstmal weiter. Esel? Auch 19, korrekt. Die Kreuzung aus Esel und Pferd? Maultier oder Maulesel? 7, ganz genau, ist doch logisch. Die Kreuzung aus Zebra und Pferd? Zorse? 19, klar, was auch sonst. Totes Pferd als Wurst? 7. Ja? Sehr gut. Sie haben den Test nicht bestanden. Die nächste Geschichte heißt Wohnwelten. Sie ist ebenfalls in diesem gelblich-bunten Buch, die Wechselstellung unter Kollegen. Und die jungen Leute von heute. Opa Spiedweh redet sich gerade in Rage. Fast 90, aber noch erstaunlich gut beieinander und versteht die Welt immer noch erstaunlich gut. Er schaut auf sein Handy. Nichts Neues. Die jungen Leute, wie die heute wohnen. Die Erfahrungen der Besuche der einzelnen Wohnungen von über einem Dutzend Enkel und Urenkel konsolidiert er im Kopf zu einem homogenen Bild. Da ist ja überhaupt kein Platz mehr. Ich schaue mich um. Klar, am liebsten würde er wohl alle vier Wände mit deckenhohen Wohnwänden zustellen. Stimmt schon, sowas ist in meiner Generation irgendwie aus der Mode gekommen. Und ja, zum Glück, 70 Jahre ohne Krieg, da geht dann halt auch mal erstaunlich wenig kaputt. Ferner bekommen wir immer weniger Kinder. Früher war man glücklich, wenn man zur Aussteuer einen Satz guten Porzellans vermacht bekam. Heute könnte jeder von uns gleich 5 erben. Die Preise für ehedem teures Porzellan sinken entsprechend seit Jahren. Die jungen Leute leben heute in Wohnwelten. Opa sagt Wohnwelten so, dass man das Anführungszeichen gleich mithört, selbst wenn er in einem anderen Raum wäre. Dafür muss er nicht mal die Finger benutzen, die schön ruhig auf den Armlehnen des Ohrensessels verweilen. Er schaut listig über seine Brille hinweg. Wohnlandschaften? Es wird nicht besser. Unterton der Verachtung. Da muss alles zusammenpassen. Zusammenpassen bekommt dabei ebenfalls ein hörbares Anführungszeichen. Ich frage mich, welcher andere Enkel ihm wohl einen Vortrag gehalten haben mag. Man merkt ihm deutlich an, dass er hin und her gerissen ist. Einerseits ist da befremden, hat er doch mit den eigenen Händen das Land wieder aufgebaut nach dem großen Krieg, den er als Minderjähriger wirklich nicht zu verantworten hatte, dessen Folgen Mangel, Vertreibung, Hungerteilung, Entbehrung er aber volltragen musste und die ihm Ehrfurcht gelehrt haben vor altem Porzellan und Massivholz-Eichenmöbeln. Andererseits ist da auch deutlich Bewunderung und Neid auf eine Generation, die so sorgenfrei und gedankenlos leben kann, dass sie sich eben aussuchen kann, was sie geschenkt haben will und was nicht. Und die so etwas wie einen eigenen Geschmack entwickeln darf, der nicht aus dem Mangel heraus entsteht. Die wollen alle gar nichts mehr erben von unseren Sachen. Er schaut mich immer noch an, spricht aber inzwischen deutlich mit seiner Frau, meiner Oma, die das wohl immer noch nicht zu verstehen scheint, so der Tonfall. Und deshalb haben wir entschieden, jetzt ist klar, dass wir er selbst meint, dass wir ab sofort das gute Geschirr selber benutzen. Ich reagiere nicht. Vielleicht ist das eine Art Test, denke ich mir. Eine Art provokative Meinungsbefragung in der Hoffnung, irgendein Enkel wird schon nochmal antworten, nein, um Gottes Willen, das will ich doch mal erben. Das wird nur keiner tun. Ich überlege, was er eigentlich erwartet. Ja, finde ich gut, antworte ich deshalb. Ich freue mich auf den Kuchen vom Teller mit Goldkante. Sieht ja hübsch aus. Will ich nur nicht zu Hause haben. Er hat ja vollkommen recht. Opa steht auf. Er deckt den Tisch. Natürlich kommt auf den Eichentisch erstmal eine gute Tischdecke, damit dem Tisch nichts passiert. Dann kommen auch für jeden Einzelnen noch Platzdeckchen, damit der Tischdecke nichts passiert. Und dann bekomme ich das weniger gute Geschirr und die DDR-Gabeln eingedeckt. Man weiß ja nie. Und zum Abschluss noch eine Geschichte vom Reisen, wirklich im Ausland. Die ist ganz neu und die gibt es nur als so Einzelgeschichte. Sie heißt »Das ewige Brot«. Seit Tagen überlegen wir, was uns die alte Frau wohl mit auf den Weg geben wollte. Wir sind im ländlichen Norden Portugals und haben uns am Sonntag auf einem Bauernmarkt mit ein paar Lebensmitteln eingedeckt. Die alte Bäuerin verkaufte uns ihren halben Gemüsegarten, sonnengereifte Paprika, Tomaten, frische und getrocknete Bohnen, Weintrauben, selbstgebrannten, hausgemachte Konfitüre und Brot. Man muss ihr zweifellos einen sehr grünen Daumen attestieren, eine gute Küchenführung und sehr viel Serviceorientierung, denn ich durfte nichts zum Auto tragen. Lisa nur wenig, die alte Frau schleppte auch unter meinem Protest den ganzen Einkauf noch den Hang hinauf bis in unser Auto. Wortreich erklärte sie die ganze Zeit Dinge. Dinge, die wir nicht verstanden. Denn ihre Fremdsprachenkenntnisse, die waren nicht sehr ausgeprägt. Auch wenn es mir sehr unangenehm ist. Ich habe fast alles vergessen, was die portugiesische Sprache angeht. Dabei habe ich zum Abitur sogar mal in einem kleinen Theaterstück auf Portugiesisch mitgewirkt. Die geringe Bedeutung der Sprache und die absurden Ausspracheregeln machen ein regelmäßiges Training aber auch recht knifflig. Kurz gesagt wird C zu Sch, D manchmal hingenuschelt, manchmal weggelassen, G wird zu Sch, H ist stumm, J wird zu Sch, S wird zu Sch, T wird zu Sch, X wird zu Sch und Z wird zu Sch. Alles, was nicht zu Sch wird, wird einfach nicht ausgesprochen. Als einziges Beispiel sei mal Estou feliz erwähnt, so schreibt man es zumindest, und auf Spanisch heißt es auch ähnlich, was zwar leicht aussieht, aber stuflisch ausspricht und einfach im anderen Regen untergeht. Die alte Bäuerin war sichtlich erfreut, dass wir an so vielen ihrer Produkte Interesse hatten, wollte aber zu sehr vielen auch noch etwas sagen, etwa zur Chuchu. Auf Deutsch Chayote, wie uns Google später verrät, ein grüner, birnenförmiger Kürbis mit Stacheln. Und so eben auch zu diesem Brot. Allerdings ergoss sich für uns untrainierte, doofe Deutsche einfach ein Gewitter aus Schlauten über uns und wir nickten immer nur ganz aufgeregt, wenn wir mal ein Wort verstanden zwischendurch. Mehl zum Beispiel, eines der ganz wenigen portugiesischen Worte ohne irgendwas Zischendes. Honig, wie auf Französisch Miel, das war einfach. Aber noch bevor mein Gehirn das überhaupt richtig verarbeiten konnte, ging auch schon das Dauerreferat weiter über dieses und jenes. Wir kauften nun also ein Brot, das wirklich sehr lecker aussah. Sorry, erst im Ferienhaus angekommen, beim Auspacken des Einkaufs, fiel uns so richtig auf, wie schwer es eigentlich war. Nach den Größenmaßstäben einer deutschen Bäckerei hatten wir ein Landbrot gekauft von vielleicht 750 Gramm. Unser Brot aber brachte ganze 3 Kilo auf die hiesige Küchenwaage. Was war das nur? Wir schnitten es an. Die Krume war feucht, als wäre das Ganze nicht richtig durchgebacken. Unglaublich quietschig, elastisch, gummiähnlich. Jede einzelne Scheibe wog ungefähr so viel wie ein ganzes Ciabatta-Brot in Italien. Was wollte uns die Frau nur sagen? Ihr müsst das noch fertig backen. Aber dafür war die Kruste schon zu gut gebräunt und geröstet. Wir tunkten eine Scheibe des Brotes in Olivenöl, wie wir es gerne tun. Das Brot allerdings saugte kein bisschen Öl auf. Fast hatte man den Eindruck, es würde noch Feuchtigkeit ins Öl abgeben. Wir ließen das Brot liegen und warteten 1-2 Tage, auf dass es etwas austrockne. Jetzt muss man dazu erwähnen, dass diese Gegend, der Norden Portugals, das immergrüne Tal des Rio Vuga mit seinen endlosen Wäldern und Bachläufen mich am ehesten an Mittelamerika erinnerte. Nicht nur der Palmen und exotischen Früchte wegen, die hier wuchsen, es war halt einfach feucht. Und das ist auch alles gut und schön, schließlich war es dafür und genau deswegen ein immergrünes Paradies im Nirgendwo. Aber dem Brot tat das nicht gut. Nach 2 Tagen hatte es nichts von seiner Feuchtigkeit, von seiner unglaublichen Dichte verloren. Wir begannen es scheibchenweise zu toasten. Erst auf mittlerer Stufe, dann auf der allerhöchsten. Das war dem Brot alles herzlich egal. Es kam mal mehr und mal weniger warm aus dem Toaster und speicherte die Wärme dank der enthaltenen Feuchtigkeit auch erstaunlich lange. Aber trockener wurde es nicht. Wir aßen die kleinen Stücke dieses warm-feuchten Brotes, aber es wurde immer mehr im Mund und man war nach einem kleinen Stück eigentlich auch fertig mit der Mahlzeit. Was wollte uns die alte Frau nur sagen? Das ist nur für Kampfeinsätze in fernen Ländern, wo die Ernährungssituation schlecht ist? Warum sollte man sowas auf dem hiesigen Bauernmarkt anbieten? Ich muss kurz an diesen japanischen Offizier denken, der das Ende des Zweiten Weltkriegs ganze 30 Jahre lang versteckt im philippinischen Dschungel verpasst hatte. Laufen hier in den Wäldern etwa immer noch? Nein, das ist ja absurd. Letztes Jahr waren wir im Urlaub in Frankreich, in der Charente. Unser Ferienhaus hatte eine Feuerstelle und einen Grill und ein Lager an Brennholz und wir versuchten uns dann und wann im Anmachen eines Feuers, was nach Sonnenuntergang auf dem Land immer eine feine Sache ist. Es gab da den Ast einer Eiche, den wir 2 Wochen lang jeden Tag anzündeten, der immer wieder anfing zu glühen, aber nie ernsthafte Fortschritte machte und an jedem Morgen immer noch da lag. Wir haben diese ewige Eiche im Kamin liegend unseren Vermietern überlassen. Seit etwa einem Jahr hat sich diese Kamineiche bei uns zu einem geflügelten Wort entwickelt. Wir sagen immer, wenn die ganze Welt untergeht, dieses Stück bester französischer Eiche wird immer noch da im Kamin liegen. Und auch in diesem Jahr haben wir einen Grill und einen Kamin in unserem Ferienhaus und auch in diesem Jahr haben wir einen ordentlichen Vorrat an getrocknetem Eichenholz vorgefunden. Wir sind auch hier in Portugal also dazu übergegangen zu grillen. Das funktionierte ganz wunderbar. Wir nahmen ein Stück Eichenholz, ließen es verbrennen und grillten es auf der Glut. Da unser Brot nun also der Kraft des Toasters gegenüber immun erschien, fingen wir an, es zu grillen. Erst kürzer, dann länger. Der Effekt blieb immer gleich. Das Brot wurde warm und wärmer, aber es blieb unfassbar feucht, schwer und eigentlich nicht essbar. Am 5. Tag fragte Lisa, ob das Brot wohl brennen würde und wir beschlossen, es mit einem kleinen Stück auszuprobieren. Am nächsten Morgen folgte die Überraschung. Die Eiche war weg, aber das Brot immer noch da. Was um alles in der Welt wollte die alte Frau nur sagen? Das ist ewiges Brot. Ja, perfekt im Zeitplan eigentlich. Wir haben jetzt noch 4 Minuten für Fragen, wenn Sie denn welche haben. Nein. Sie hören Kopfschütteln. Dann bedanke ich mich dafür, dass Sie da waren. Besuchen Sie mich am Stand in der Sonnenallee. Und ja, bis bald. Viel Spaß noch auf der Messe. Dankeschön.
Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.